Die Prüfung ist bestanden, das Zeugnis liegt auf dem Tisch. Aber kann man damit auch schon jagen? Genau genommen fängt ein großer Teil der Ausbildung jetzt erst richtig an. Wie findet man jagdlichen Anstoß? Was macht einen guten Mentor aus? Welche Ausrüstung braucht man wirklich? Und wann ist man soweit, alleine ins Revier zu gehen? Darüber sprechen wir heute bei Revierfunk.
Jagdschein bestanden, Zeugnis in der Hand und plötzlich stellt man fest, jetzt gehen die Fragen eigentlich erst so richtig los. Wo gehe ich jagen? Wo kann ich noch was dazu lernen? Und ist das nicht vielleicht erst die Lizenz, um allein weiterzuüben? Jetzt ist ja meine Jagdscheinprüfung schon ein paar Tage her, aber ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, aber die Dinge verändern sich ja auch und du als Ausbilder kannst da, glaube ich, noch viel, viel mehr sagen und hast viele Jahre Jagdschüler ausgebildet. Was mache ich denn jetzt eigentlich ganz konkret als erstes, wenn ich mein Prüfungszeugnis in der Hand habe?
Ja, Michael. Ja, tatsächlich, genau. So ging es mir ja auch mal vor ein paar Jahren. Ja, Jagdschein lösen natürlich bei der Behörde. Geht es ja mehr oder weniger schnell. Dann hat man einen Jagdschein in der Hand und dann ist es bei ganz vielen so, die denken, jo, super, weiß ich ja alles, kann ich alles, und die werden auch sehr schnell genordet. Durch die verschiedenen Kursformen, was wir anbieten, Langzeitkurs, Crashkurs, ist es im Prinzip bei allen gleich. Also die müssen im Prinzip ans Händchen genommen werden. Ein Großteil hat auch jagdlichen Kontakt, die im Prinzip ja dann auch ja durch Jagdscheininhaber, die schon ein paar Jahre in Jagdschein haben, ja dann ans Händchen genommen werden. Muss man aber ganz klar sagen, die Länge des Jagdscheines, der Jagdscheinjahre ist kein Qualitätsmerkmal.
Ja, das ist wahr.
Man muss sich da natürlich einfach mit beschäftigen und es ist letztendlich egal, eben ob ich in einem Waldrevier jage oder im Feldrevier jage. Schön ist es immer eben, wenn man ans Händchen genommen wird und eben die ersten jagdlichen Schritte tut. So ähnlich wie beim Autoführerschein vergleiche ich auch immer damit. Ich habe zwar einen Führerschein, darf fahren, kann es aber noch nicht. Und dann kommt das ganze Thema dann natürlich erstmal eben Learning by Doing. Ne? Entweder wird man dann mitgenommen, so alter Väter Sitte, hier, wir fangen jetzt mal ganz klein an. Ne? Wir bauen mal ein paar Hochsitze, machen Revierarbeiten, dies, jenes, das Thema Hege. Und dann darfst du vielleicht mal ein Böckchen schießen oder was. Und das führt dann halt immer ganz schnell dazu, dass dann natürlich ganz viele Leute enttäuscht sind. So nach dem Motto, hey, ich habe jetzt das ganze Jahr den Kierdödel gemacht und Hochsitze gebaut und dann darf ich vielleicht mal einen Jährling schießen. Da verlieren dann natürlich auch ganz viele Leute die Lust dazu. Genauso ist es dann aber halt auch bei vielen Leuten, die freue ich mich natürlich auch für die, wenn die dann natürlich ja 14 Tage, 3 Wochen später nach der Jägerprüfung mir ein Bild schicken mit einem dicken Sechserbock oder irgendwo im Ausland waren und haben da schon ihre Beute gemacht. Das kann man ja eigentlich dann auch schlecht toppen.
Ja, das ist ein unbeschreibliches Erlebnis. Also da vielleicht mal ganz kurz von mir eigene Erfahrung. Damals hast du mich ja mit ausgebildet. Ich durfte dann relativ zügig hier im Knüll meinen ersten Bock erlegen. War ein guter Sechser. Und dann wurde ich von einem Arbeitskollegen direkt nach Österreich eingeladen und durfte eine Gams erlegen. Da hatte ich gerade mal 6 Wochen den Jagdschein und bin schon salopp gesagt in die Königsklasse aufgestiegen. Also das ist natürlich ein hammergeiles Erlebnis. Ich selber mache das bei mir im Revier. Ja, die Jungjäger sollen sich erstmal im Raubwild beweisen, damit sie auch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und das bringt mich dann nämlich eigentlich auch zu der eigentlichen Frage. Hey, jetzt habe ich ja den Jagdschein gerade gemacht. Jetzt habe ich den Jagdschein in der Hand. Ich darf losziehen, ganz legal. Was sollte ich denn bewusst nicht machen?
Bewusst nicht machen, wenn man in der Truppe dabei steht, irgendwie mit anderen Jägern, die Erfahrung haben oder so. Einfach mal zuhören, ja, sich die verschiedenen Meinungen anhören und so mach's ich oder so empfehle ich's ich. Von jeder Meinung kann man sich ein Scheibchen abschneiden und das dementsprechend ja auch umsetzen. Ja, es kommt sicherlich nicht so gut, wenn man im Prinzip ja dann schon, ja, als so nach dem Motto, also wenn man sicherlich noch in der Theorie noch wirklich frisch ist, andere da bevormunden. Ja, kommt sicherlich nicht so gut bei den Mitjägern. Seid vorsichtig in dem, was ihr tut, ja, gerade was das Thema Schießen angeht, UVV. Klar, in der Jägerprüfung und in der Ausbildung und in der Prüfung wird da wirklich Wert draufgelegt. Ja. Jeder weiß, dass er auf der Landstraße 100 fahren darf, aber ist man dann allein im Auto und dann fährt man da gleich mal mit 160 über die Landstraße. Das ist so ähnlich dann bei dem Thema Waffen und Waffenhandhabung, was dann eben dem einen oder anderen auf die Füße fallen kann. Ja, also wirklich schauen, dass man da sauber bleibt und also sicher Umgang mit der Waffe, dann natürlich auch, wenn es um die Bejagung geht. Schießt nicht über eure Schießverhältnisse hinaus. Geht regelmäßig zum Übungsschießen, gerade auf bewegliche Ziele. Bei uns in Nordhessen sind ja im Herbst ja dann viele Gesellschaftsjachten, wo ja die Jungjäger auch dann häufig eingeladen werden oder alle Jäger eingeladen werden, dass man da halt auch dementsprechend seine Schießfertigkeiten, auch wenn es an der Prüfung und in der Ausbildung immer gut geklappt hat, aber wie gesagt, dass man da halt einfach am Ball bleibt und regelmäßig schießt. Wenn man gut schießt, macht es auch Spaß. Das kann mir kein Jäger sagen, der regelmäßig eine Nachsuche produziert, dass eben die Jagdausübung Spaß macht.
Das bringt mich eigentlich direkt mal dazu, in der Zusammenfassung heißt es ja eigentlich eher, bevor du dir eine eigene Waffe kaufst, sammel doch erstmal Erfahrung. Ich sag mal, mit Jagdschein, wir haben die Erlaubnis, uns Waffen von Mitjägern ausleihen zu dürfen gegen Leihschein etc. pp. Ist also eigentlich tatsächlich, jung, sammel erstmal Erfahrung und dann gehst du in den Laden und kaufst dir eine eigene Waffe, weil die Shoppingliste bei vielen ist ja, glaube ich, relativ groß mit bestandener Prüfung.
Ja, tatsächlich. Gibt es Leute, die fahren im Prinzip dann gleich nach der Jägerprüfung zum Büchsenmacher und geben viel Geld aus. Ne? Gibt es natürlich auch Leute, die machen das, ja, da ist der Geldbeutel vielleicht nicht ganz so groß und die fangen mal ganz klein an, eben vielleicht mit der Waffe vom Vater, mit einer alten Optik. Das Thema Technik ist dann auch oftmals noch in weiter Ferne. Ja, Erfahrungen sammeln wirklich dahingehend, ich will nicht sagen alte Schule, aber dass man einfach mal so dieses Handwerk an solches eben sich selber so ein bisschen erarbeitet. Ich sage immer ketzerischerweise, ja, die Technik wird immer besser und das Handwerk wird immer schlechter. Und es ist manchmal auch erschreckend, dass dann halt viele Leute, allein schon wenn es um Entfernungen geht, eben gar nicht mehr einschätzen können, weil sie es gewohnt sind, mit einem Entfernungsmesser zu arbeiten. Das ist sicherlich ein super Ding, ich will es auch nicht mehr missen, aber einfach solche Grundkenntnisse sollte man eben einfach auch beherrschen. Das gehört auch irgendwo zum jagdlichen Handwerk. Handwerk ist nicht nur Hochsitzbau, sondern halt einfach auch Schießfertigkeiten und auch vielleicht mal sich Gedanken machen, hey, wo gehe ich heute Abend hin? Wie ist der Wind? Wo ist Wildbewegung im Allgemeinen? Wo macht das wirklich Sinn? Das gehört alles zum Handwerk dazu.
Und auch der Lehrprinz hieß das Ganze ja früher mal und heute 3 Jahre Jungjäger-Dasein hat man ja vor sich, bevor man selber pachten darf, was ich persönlich eine sehr, sehr sinnvolle Sache finde, weil ich durfte in diesen 3 Jahren selber sehr viel lernen. Ich hatte einen sehr guten Mentor in der Zeit gefunden, auch hier bei uns im Kreisjagdverein. Aber für jemanden, der jetzt frisch den Jagdschein gemacht hat, vielleicht auch jetzt nicht unbedingt hier aus der Region kommt, wo findet der denn eigentlich jemanden, den er als jagdlichen Mentor nutzen kann, ansprechen kann? Und woran erkenne ich denn, dass der was taugt?
Ja, das ist natürlich immer schwierig. Also wie gesagt, die meisten Jungjäger, die sind versorgt, die haben jagdlichen Anschluss. Ebenso klassisch eben über das Thema Lehrprinz finde ich grundsätzlich auch gut. Ja, ob der wirklich was taugt oder nicht, das kristallisiert sich dann meistens dann so im Nachgang raus oder im Jagdbetrieb kriege ich ja dann auch immer wieder mal mit, wo dann die ehemaligen Jagdschüler, und zu den meisten haben wir ja noch einen ganz guten Draht, die mich dann kontaktieren und sagen, hey Nils, das und das ist passiert. War das jetzt so richtig? Gell? Manchmal schlage ich die Hände im Kopf zusammen. Manchmal finde ich das auch gut. Gell? Aber wie gesagt, man ist da immer wieder überrascht. Wäre wünschenswert, wenn allgemein die Jägerschaft, gerade die Älteren, eben auch mit Revier oder eben mit, was heißt die Älteren, die Leute mit Erfahrung, die auch die Möglichkeit haben, eben im Revier zu jagen, dass die vielleicht auch so einen Jungjäger mal mit an die Hand nehmen. Die wichtigste Komponente ist immer die menschliche. Ja? Also sprich, das muss menschlich, muss das in erster Linie muss das passen. Entfernung zum Revier. Ja, ich kriege das auch immer wieder mit, der Jungjäger ist gewillt, ja, aber er fährt dann dementsprechend eine Stunde ins Revier. Ja, dann ruft der Jagdpächter an oder der Lehrprinz und sagt, hey, hier kannst du mal eben schnell und eben diese Spontanität ist dann eben nicht gegeben, weil man einfach zu weit vom Revier weg wohnt.
Ja. Ja, Distanz ist immer ein Thema. Aber mal eine kritische Nachfrage beim Mentor. Viele werben ja damit, boah, ich habe jetzt schon 30 Jahresjagdscheine gelöst, ich bin lang dabei, ich habe 150 Sauen geschossen, 3 Hirsche, 1 Reh und 2 Dachse als Beispiel. Macht das automatisch einen guten Lehrer aus, einen guten Lehrprinzen?
Nee, ganz sicher nicht. Also wenn ich selber viel Beute mache, ja, heißt so lange nicht, dass ich dann dementsprechend auch das Wissen vermitteln kann. Leute, die halt damit prahlen, so und so viel Stück habe ich schon im Jahr erlegt und keine Ahnung was. Aber weiß nicht, was da die nächste Steigerung ist, ob der dann irgendwann mal beruflich im Schlachthof anfängt. Also wie gesagt, das sollte sicherlich nicht im Vordergrund stehen, dass wie viel Beute man gemacht hat. Ist sicherlich immer ganz nett und ich finde es auch ganz gut, wenn man dann natürlich über den Abschlussplan, über die Abschlussliste am Ende des Jahres feststellt, hey, wir haben so und so viel Sauen erbeutet, wir haben so und so viel Waschbären erbeutet. Der Wald wächst, weil wir dementsprechend Rehwild erlegt haben. Das sind sicherlich solche Faktoren. Aber wie gesagt, es ist immer schwierig zu sagen, was macht da einen guten Mentor aus. Ich glaube, Ruhig muss er sein, ja, geduldig muss er natürlich sein. Es muss auch ganz klare Absprachen geben, hey, was darfst du nicht? Das ist immer das Wichtigste. Ja, das kriegt man auch immer mit, immer wieder mal mit, wo dann im Prinzip, ja, wo es dann Knatsch gibt und dann liegt halt auf einmal der dicke Sechserbock da, weil für den Jungjäger war halt der Rehbock, war es halt ein Rehbock und für den ja, Beständer war es halt sein Lebensbock, gell? Wo man dann hinterfragt, hey, was hat er denn eigentlich frei? Ja, er darf Rehwild jagen und Böcke darf er jagen, aber den halt nicht. Gell? Das geht dann halt nicht. Wie gesagt, klare Absprachen ist immer ganz wichtig und natürlich dann halt auch dem Jungjäger die Konsequenzen aufzeigen. Hier, pass auf, passiert dir eben dieser Fehlabschuss mit diesem Sechserbock oder was auch immer, gell? Dann gibt es die und die Konsequenzen. Gell? Das muss jedem klar sein, gell?
Jetzt hast du schon mal einen guten Einblick gegeben. Wenn ich jetzt irgendwo in ein fremdes Revier komme als Jungjäger oder auch als Jagdgast etc. pp., trifft ja auch viele alte Jäger, die schon über 30 Jahre jagen, dass die mal in ein fremdes Revier eingeladen werden. Was sollte ich den Beständer, den Revierinhaber unbedingt fragen, bevor ich da alleine auf dem Ansitz sitze etc.?
Ja, wenn der Jungjäger dann das erste Mal auf Jagd geht beim Beständer, bei seinem Lehrprinz, dann sollte er natürlich den gültigen Jagdschein vorzeigen. Also sprich, diese ganzen rechtlichen Regularien. Gibt immer wieder Jungjäger, die sagen, ach, mit dem Prüfungszeugnis kann ich doch auch schon zur Jagd gehen. Nein, man muss einfach dann dementsprechend die paar Tage, gegebenenfalls auch mal ein paar Wochen abwarten, bis man dann wirklich den gültigen Jagdschein auch in der Tasche hat. Ja, lasst euch einen schriftlichen Begehungsschein geben, gerade dann, wenn ihr alleine im Revier unterwegs seid. Und eben klare Absprachen. In der Regel reicht das mündlich, aber gerade wenn es dann richtig Knatsch gibt, ist es immer schöner, dass man was schriftlich in der Hand hat, dass man weiß, okay, hey, das erwarte ich von dir, das verlange ich von dir, das darfst du dann dafür auch erlegen, also sprich Mithilfe im Revier und, dass es da eine klare Regelung gibt. Weil der Jungjäger ist ja eigentlich, ja, der soll und darf und mitjagen und soll da was lernen, aber er soll ja auch ein bisschen den Jagdpächter unterstützen in gewissen Dingen.
Auf jeden Fall. Was ich mache bei meinen Jungjägern oder auch Jagdgästen, ich erzähle denen halt, hey, wo verlaufen die Reviergrenzen, wo sind welche Nachbarn, wo grenzt man an einen privaten Pächter an, wo grenzt man an den Hessenforst zum Beispiel, an den Staat dran an, wo sind Straßen, die meisten kennen das Revier noch nicht, wissen nicht die geologischen Gegebenheiten etc. oder die Topografie ist einfach nicht klar, sichere Bereiche, wo finde ich sowas. Und wenn es dann um das Thema Wildversorgung geht, sage ich denen eigentlich immer, hey, ruft mich an, ich komme dazu. Die ersten Stücke brechen wir gemeinsam auf, weil das Aufbrechen jetzt, ich glaube, da hast du auch schon ganz viele spannende Dinge gesehen, ist ein Thema für sich.
Ja, also klar, Thema Revier, Revierkenntnisse, es ist für jemanden, der das Revier aus der Hosentasche kennt und dann mit dem Neuling mal eben 2 Stunden durchs Revier fährt, für den Neuling, der sieht nur Wald und nur Bäume und nur Feld, für den, der kann sich das alles gar nicht merken. Also wir arbeiten mit eine Revier-App oder sind mittlerweile verschiedene Revier-Apps, die auch alle sehr gut sind, sehr gut funktionieren, wo man sich auch absprechen kann. Also Absprache ist immer ganz, ganz wichtig, gerade wenn es hier um die Jagd, Wildschadensverhütung im Feld geht, was ja dann nachts auch ein Thema ist, dass man sich ganz klar abspricht, wer sitzt wo, keiner verlässt den Sitz oder wer pirscht da in dem Bereich. Also jeder hat sich im Revier anzumelden, abzumelden. Reviergrenzen eben, das ist meistens auch über die App sehr gut und erkennbar oder ersichtlich. Und dann gehe ich auch meistens her und gebe dann den frisch gebackenen Jungjägern Sitze, die im Revier sind und nicht irgendwie direkt an der Reviergrenze sind, wo es dann, und auch wenn das Stück, sag ich mal, tödlich getroffen, noch 30 Meter über die Reviergrenze flüchtet, da dann schon vielleicht die ersten Spannungspunkte da gibt. Wie gesagt, einfach mitten im Revier reinpacken dementsprechend und nicht irgendwie an die Reviergrenze.
Von dem, worüber wir jetzt alles gesprochen haben, daraus kann man ja einen schönen Plan machen für die ersten 3 Monate. Was sollte er gelernt und erlebt haben, bevor er wirklich alleine loszieht, regelmäßig alleine loszieht?
Ja, das geht schon los. Also wenn es dann wirklich um die ersten jagdlichen Aktivitäten geht, wie gehe ich zu meinem Sitz? Wo parke ich das Auto? Schlage ich die Autotür zu oder nicht? Thema Pirschweg. Gerade jetzt aktuell haben wir ja schon das Problem, dass das Laub fällt, dass man halt auch jetzt schon aktuell eben die Pirschwege in Schuss hält. Das sollte im Prinzip sitzen, wie beziehe ich meinen Hochsitz, gell, unter Berücksichtigung der UVV. Das sind solche Punkte. Kann er alleine schon aufbrechen, wenn es soweit ist? Gell? Bin ich wirklich dann im Prinzip, kann ich ihn alleine eben auch ein Stück Wild erlegen lassen? der ein oder andere, der kriegt dann halt mehr oder weniger das Jagdfieber. Ja, wenn ich dann vielleicht jemanden dabei habe und wir haben gemeinsam ein Stück Wild erlegt, ja, dann merkt man das ja dann auch schon, okay, ist er der Situation überhaupt gewachsen? Ja? Und dann entscheide ich halt dementsprechend, okay, kann er alleine auf Jagd oder begleite ich ihn vielleicht noch ein paar Tage länger, ja, und sammle so mit ihm gemeinsam die Jagdlieferung. Grundsätzlich ist es so, wenn ich mit jemandem mit auf den Hochsitz gehe, jetzt aus Sicht des Jagdschülers, kann ich natürlich viel mehr lernen und mitnehmen, wie wenn ich da immer alleine durch den Wald rumdümpel. Ja, Wildbretthygiene, ganz wichtig. Wir brechen überwiegend bei uns zu Hause auf oder in der Wildkammer und das kann man dann eben auch gemeinsam machen. Und dann ist es halt auch so, klar, schlechte Schüsse, das kann passieren, dass man vielleicht auch mal beim Aufbrechen ja das nicht so profihaft macht, wie man das vielleicht von einem erfahrenen Jäger gewohnt ist. Das kann auch mal passieren. Genauso bei der Ansprache von Rehwild oder sowas. Wenn ich bin da eigentlich auch nicht kleinlich Böcke oder ob das jetzt ein Sechserbock ist oder ob der gut veranlagte Jährlingsgabler, wenn der dann halt liegt, das ist mir letztendlich egal. Im Vordergrund sollte stehen, er soll sich darüber freuen, natürlich, Thema Wildbretthygiene und dass er halt auch wirklich jagdlich sauber arbeitet, also sprich Kugelfang achtet, nicht zu weit schießt. Klar, diese ganzen Gefahrenpotenziale, was es geben kann, Siedlungsbereich, Wege etc. pp., dass man das einfach auch berücksichtigt. Und muss man auch ganz klar sagen, wenn das nicht klappen sollte, gibt halt Leute, die sind so vom Naturell ja eher Risikobereitschaft. Wenn man dann merkt, okay, hier, das funktioniert nicht, dann muss man sich halt auch dementsprechend einfach wieder trennen.
Der Jagdschein gibt euch die rechtliche Grundlage. Erfahrung ersetzt er nicht. Hört zu, fragt nach, trainiert regelmäßig und sucht euch Menschen, von denen ihr wirklich etwas lernen könnt. Und vor allem, wenn ihr euch bei einem Schuss, einem Stück Wild oder einer Situation nicht sicher seid, ist nicht zu schießen meistens die klügere und bessere Entscheidung. Genau diese Selbstbeschränkung gehört am Ende genauso zum jagdlichen Handwerk wie alles, was in der Prüfung abgefragt wurde.